Bei der neuen Folge des Podcasts Jeder zählt, dem Karriere-Podcast der Charité, befrage ich heute Simon Bühler. Und es wird sehr emotional, denn Simon hat seine Tätigkeit als Krankenpfleger an der Charité genau in der Pandemiezeit begonnen und dort auch Menschen in den Tod begleitet. Er arbeitet im Herzzentrum der Charité, was sich gerade darum bewirbt, zum Magnetkrankenhaus zu werden. Keine Ahnung, was das ist, das kriege ich jetzt mal raus. Wir unterhalten uns hier gerade noch über den alten Campus, wo wir sind. Wir sind nämlich im Medizinhistorischen Museum der Charité. Du hast mich gerade zu Recht gefragt, ob wir hier Charité gedreht haben. Aber dafür haben deutsche Produktionen gar kein Geld. Deswegen haben wir es im Ausland gedreht, in Prag. Aber es sah alles so aus wie im Film tatsächlich.
Richtig spannend. Also wie du auch schon gesagt hast, mitten irgendwie im Museum hier. Also richtig cool.
Ja, du bist ja aus Stuttgart. Was hat dich denn nach Berlin verschlagen, sagt man das so? Und du hast auch, glaube ich, in Stuttgart angefangen schon zu arbeiten und bist dann nach Berlin gekommen. Was war das für eine Zeit? Wie hast du das entschieden?
Also ich hatte schon irgendwie lange immer das Bedürfnis, nach Berlin zu kommen, beziehungsweise mein Vater hat eine große Liebe zu der Stadt. Wollte, glaube ich, insgeheim auch immer mal hierher ziehen, aber da hat meine Mama nicht mitgemacht und deswegen waren wir als Kinder echt schon oft hier und mit meiner Liebe bin ich jetzt hierher gezogen und bin seit 3 Jahren oder fast 4 Jahren jetzt hier.
Du hast auf jeden Fall dich für die schönere Stadt entschieden, das kann ich aus Erfahrung sagen. Was bietet dir die Stadt und was bietet dir das Krankenhaus, was dir vielleicht das alles andere nicht bieten würde?
Ja, da muss ich vielleicht nochmal vorgreifen. Also vorher habe ich in der Uniklinik in Tübingen gearbeitet und das ist ja auch Uniklinik, also auch Medizin auf höchstem Niveau. Aber die Charité ist natürlich nochmal was ganz anderes, die größte Klinik Europas, die einfach mit allem vorangeht, auch die Medizin natürlich da oft den Takt vorgibt und gibt sehr, sehr viele Möglichkeiten und Chancen, sich auch in der Pflege weiterzuentwickeln. Und da habe ich gedacht, da muss ich hin.
Also du würdest sagen, das ist auch wirklich immer noch so, das ist nicht einfach ein Bild von früher. Ich kenne sowas, meine Familie war immer im Urlaub im Hotel Neptun in Warnemünde und hat meine Oma bis zum Schluss immer gesagt, das ist der Fels in der Brandung und das ist sozusagen ein Hotel gewesen, was einfach so das Hotel Nummer 1 seit vielen Jahrzehnten gewesen ist, wo alle Ostdeutschen immer hin wollten. Inzwischen denkt man so, ja, war bestimmt mal sehr viel Glanz.
So, weißt
du? Das würdest du jetzt bei der Charité nicht sagen, sondern dass dieser Ruf, das ist tatsächlich immer noch so.
Also, dass sie seit Jahrzehnten nichts mehr getan hat, das würde ich sagen, wird auf jeden Fall nicht stimmen. Natürlich muss man sagen, die Krankenhäuser im Insgesamten sind natürlich großen Problemen ausgesetzt. Fachkräftemangel, irgendwie auch Leute sind, die Verweildauer von den Pflegenden ist immer kürzer. Aber doch, die Charité hat viele Bestrebungen auch voranzugehen und Dinge auf den Weg zu bringen, um die Leute fürs Krankenhaus hier bei uns in der Charité zu begeistern.
Du hast es schon gesagt, der Beruf der Pflegenden ist nicht in einem besonders guten Licht zurzeit. Warum hast du trotzdem gesagt, ich will das machen?
Zur Medizin bin ich auch über meinen Vater gekommen. Und wollte eigentlich immer Architekt werden. Ich habe auch, meine Schulpraktika waren alle als Architekt. Ich habe mein Abi in Kunst geschrieben. Und trotzdem habe ich dann über meinen Vater, der Anästhesist ist, den Zugang zur Medizin gefunden. Habe dann da auch ein Praktikum im Krankenhaus gemacht und im Altenheim. Und habe dann gemerkt, hey, der Kontakt mit den Menschen ist total spannend. Und man kann mit so wenig eigentlich den Leuten auch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und fand es total spannend. Und wollte nicht in die Medizin gehen, wo man irgendwie so ein bisschen ferner vom Patienten ist, sondern direkt am Patienten arbeiten in der Pflege. Und von Tag 1 an bereue ich die Entscheidung eigentlich nicht und bin echt begeistert.
Und wir haben ja hier auch deine Vorständin getroffen sozusagen, die uns auch erzählt hat, was da alles in Bewegung ist. Was hat sich in den letzten Jahren, wo du hier bist, für die pflegenden Personen schon geändert und wie fühlst du dich betreut?
Ich fühle mich sehr gut betreut und was man ja dazu sagen muss, ich komme ja nicht direkt von der Charité, sondern vom DHCC, also dem Deutschen Herzzentrum der Charité, das jetzt seit diesem Jahr besteht. Da ist ja das Deutsche Herzzentrum Berlin in die Charité mit eingegangen und deswegen haben wir da sozusagen auch nochmal so ein Konstrukt, wo wir nochmal eigene Pflegedirektionen und so haben und die sind wirklich sehr, sehr nah. Es sind sehr, sehr kurze Wege. Man kann immer auch zu Herrn Dienst, dem Pflegedirektor, einfach direkt kommen. Wir haben die Zentrumsleitung, die richtig nah bei uns dran sind und auch so habe ich von Anfang an von den Stationsleitungen über die Zentrumsleitung immer Personen gehabt, die Fördermöglichkeiten geboten haben, die irgendwie Trainee-Programme angeboten haben, die irgendwie auch Hospitationen bei anderen Kolleginnen angeboten haben. Und genau, da sehe ich dann echt viele Wege, wo man einschlagen kann.
Was hast du davon bisher genutzt?
Ich habe mehrere Hospitationen gemacht, war auch, weil ich habe auch einen Bachelor in angewandte Gesundheitswissenschaften gemacht und war damit auch bei der Pflegewissenschaft hier in der Charité mal ein bisschen dabei, habe mir das angeguckt und bin aber jetzt am DHCC in dem Magnet for Europe Projekt mit dabei, was ich ein total spannendes Projekt finde, wo wir echt die Klinik, glaube ich, bereit machen für die Zukunft.
Jetzt hast du es schon angesprochen, das Thema, worüber wir heute ein bisschen mehr reden wollen. Magnet for Europe, hast du gesagt. Da geht es also um Magnetkrankenhäuser. Ich denke mal, die meisten Leute wissen nicht, was das ist. Wir hören mal rein, was sie sich so darunter vorstellen, ja?
Sehr gerne.
Was ist denn ein Magnetkrankenhaus?
Puh, keine Ahnung.
Magnetkrankenhaus? Ich denke, dass da vielleicht diese Magnet, wie heißt das, MRT gemacht wird, ne? Aber ansonsten könnte ich mir darunter nichts vorstellen. Magnetkrankenhaus klingt schräg.
Naja, vielleicht ein Krankenhaus, wo man mehr auf die Angestellten eingeht, auf die Arbeitszeiten, ja, auf die Bezahlung, dass man darauf achtet, dass die Leute auch ausgeruht sind und nicht 35 Stunden am Stück arbeiten müssen. So kann ich mir das vorstellen.
Ein Magnetkrankenhaus? Da habe ich noch nie von gehört. Ein Magnetkrankenhaus. Soll es besonders viele Leute anziehen oder was ist da der Hintergrund? Eins, was mir dazu einfällt.
Okay, das ist wild. Ich selber habe dir auch eben im Vorgespräch schon gesagt, vielleicht könnte man ja hingehen, wenn man einen Unfall mit Magneten hat, habe ich gedacht.
Da wärst du bei uns schon richtig, aber nicht das Spezialgebiet bei uns, sagen wir es mal so.
Aber wenn mir jetzt zwei Magnete feststecken würden in der Nase, könnte ich mich bei euch anliefern lassen?
Da würdest du, glaube ich, bei der Charité landen und nicht in der Herzabteilung, aber grundsätzlich wärst du richtig.
Das Magnetkrankenhaus hat also was mit der Herzabteilung zu tun?
Auch das indirekt, also wir möchten sozusagen als deutsches Herzzentrum der Charité, wir möchten magnetisch werden und das Zertifikat als Magnetkrankenhaus.
Das heißt, ihr kämpft dafür, eine magnetische Anziehung auszuüben.
Richtig, also auch in den Ausschnitten haben wir gerade gehört, das war schon gar nicht schlecht. Also MRT machen wir auch, aber zum anderen wollen wir anziehend sein für Qualität und für neue Mitarbeitende, die sich bei uns gut aufgehoben fühlen. Weil also insgesamt kommt das Zertifikat aus Amerika, dort ist es entstanden. Und dort ist es auch für Pflegende oft ein Entscheidungskriterium, zu welcher Klinik gehe ich. Haben die das Zertifikat oder nicht?
Und, ach, das ist sowas wie Romantikhotels oder so. Also ihr seid dann einfach in der Kategorie, wo man weiß, was man dort schon mal bekommt.
Richtig. Also dieses Zertifikat gibt einen gewissen Standard vor, was die Arbeitsbedingungen angeht, was die Begleitung von Mitarbeitenden angeht, was auch die Mitentscheidung von Mitarbeitenden angeht. Also insgesamt werden die Kolleginnen und Kollegen gefördert.
Und was tut ihr dafür, um dieses Magnetkrankenhaus zu werden? Und was denkst du, wann ihr das schaffen könntet?
Na, ein Zeitplan, da möchte ich mich, glaube ich, nicht festlegen. Da sind wir, glaube ich, in Berlin immer schlecht mit genauen Zeitplänen. Aber wir tun einiges. 2019 wurde damit schon begonnen. Da war es noch das Deutsche Herzzentrum Berlin. Da waren die ersten Bestrebungen und 2020 ist das Projekt Magnet for Europe gestartet. Ist eine Studie, die in Europa in einigen Ländern von den Kliniken begleitet wird. Das sind insgesamt 63 Kliniken, die da mitmachen, die alle die Bestrebung haben, die Magnetklinik zu werden. Und die werden dann wiederum von Partnerkliniken in Amerika begleitet und starten viele Projekte und Initiativen, um die Arbeitsbedingungen zu verbessern, aber eben auch das Patienten-Outcome zu steigern, also dass die Patienten auch besser betreut sind.
Und welche Fortschritte siehst du da, die ihr vielleicht schon in den letzten Monaten geschafft habt?
Wir haben schon einige Projekte gestartet im Bereich der Zusammenarbeit. Wir haben zum Beispiel die Initiative, dass wir eine multiprofessionelle Visite machen möchten. Das heißt, dass Ärzte und Pflege gemeinsam zum Patienten gehen. Man bespricht, wie ist der Status quo, wo möchte man hin, wie kommen wir da hin? Und dass wirklich alle gemeinsam die Entscheidung treffen, dass alle auf dem gleichen Informationsstand sind. Und ja, dass die bestmögliche Versorgung von Patienten sichergestellt ist.
Weil es davor teilweise zu Verwirrungen kam, vielleicht wenn ein Pfleger was ein bisschen was anderes sagt als ein Arzt manchmal oder vielleicht auch nicht so ernst genommen wird von einem Patienten wie ein Arzt.
Ja, es kann halt einfach sein, dass es zum Informationsungleichgewicht kommt, dass der Arzt irgendwelche Entscheidungen trifft, die bei der Pflege noch nicht ankamen, dass man auch sich gegenseitig nicht irgendwie auf Augenhöhe gegenübertritt, dass einfach auch der Austausch fehlt. Also das haben wir halt festgestellt, dass die Berufsgruppen oft halt sehr separat für sich arbeiten und wir möchten mehr Interaktionspunkte schaffen, wo man auch dann gemeinsam an den Zielen für den Patienten arbeitet und den Patienten auch wieder im Mittelpunkt stellt, dass er ebenso auch die Möglichkeit hat, sich am Prozess zu beteiligen.
Und wie kann man sich dieses Auswahlverfahren dann vorstellen? Also kommt dann ein Testteam irgendwann, was testet, ob ihr jetzt das werdet, dieses Magnetkrankenhaus, oder wie findet das statt?
Ganz genau. Also wir haben jetzt wirklich, wir haben dann einen Katalog von 60 Punkten, die wir erfüllen müssen. Da geht's von, das sind nur kleine oder eher so theoretische Sachen wie ein Organigramm, das aufgestellt werden muss.
Was ist das?
Ein Organigramm, dass wir aufstellen, wer welche Position in der Klinik vertritt. Also dass du wie ein Netzwerk hast, also die Pflegedirektion, den ärztlichen Direktor, die verschiedenen Zentrumsleitungen und Persönlichkeiten, die besondere Aufgaben haben, bis runter zur Stationsleitung. Dass da sozusagen für alle das ersichtlich ist, wer hat welche Aufgabe, wer hat in welcher Aufgabe auch den Hut auf. Und solche Dinge sind es aber auch die Mitentscheidung von Pflegekräften, dass sichergestellt ist, dass wenn größere Entscheidungen anstehen, dass dann auch alle mit einbezogen werden, dass auch die Menschen, die nachher die Dinge nutzen, dass die auch mit einbezogen wurden, aber eben auch der Einbezug von neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen.
Und eigentlich klingt das so, als ob jedes Krankenhaus ein Magnetkrankenhaus werden müsste, damit es so richtig gut funktioniert.
Richtig. Und es ist aber wirklich ein langer, langer Prozess. Also wir sind ja jetzt dann ungefähr 3 bis fast schon 4 Jahre dabei und sind jetzt so langsam auf der Zielgeraden, die Zertifizierung anzustreben. Das bedeutet, dass wir dann nochmal mehrere Jahre Zeit haben, die Projekte zu vollenden. Und wie du es gerade eben auch erwähnt hast, wird dann zum Schluss einmal einfach eine Liste abgehakt, was haben wir vor Ort, es werden Mitarbeitende vor Ort befragt und dann erhält man das Zertifikat und alle 5 Jahre findet eine Rezertifizierung statt.
Und muss man wieder beweisen, ob man es noch drauf hat, sozusagen.
Richtig, beziehungsweise noch Schritte weitergehen. Ich glaube, der Prozess ist nie abgeschlossen. Ich glaube, dass sich so viel mit der Zeit verändert, die Digitalisierung irgendwie, die Medizin entwickelt sich weiter, dass wir da einfach immer am Ball bleiben.
Immer neue Ansprüche gestellt werden.
Genau.
War das auch für dich ein Grund, warum du an dieses Herzzentrum gewechselt hast? Du warst ja vorher woanders. War dieses Bestreben, ein Magnetkrankenhaus zu werden und was das für neue Sachen eröffnet, war das für dich ein Grund zu wechseln?
Ehrlich gesagt, bin ich an der Charité gestartet, als es noch nicht so auf meinem Schirm war. Aber jetzt mit dem Merger, der Anfang 23 stattgefunden hat, da habe ich dann von dem Projekt erfahren, wurde dann auch von meiner Stationsleitung da hinempfohlen und seitdem begeistert es mich. Also wirklich für jeden, der zu uns an die Klinik möchte, es kann auch jeder daran teilnehmen und sich gerne bewerben, mit den Stationsleitungen sprechen, ist jeder gerne willkommen, weil wir sind wirklich eine bunte Truppe und darum geht es auch, wirklich alle Bereiche abzudecken, alle Persönlichkeiten abzudecken, Altersstufen, weil es halt wichtig, wirklich auch jeden dafür begeistern zu können, weil wir haben Generationen, die mehr mit Technik umgeht, Generationen, die noch den Computer nicht so im Alltag mit eingebaut haben.
Kennt, richtig. Gar nicht kennt.
Der Computer ist manchmal noch der Feind. Das ist leider heute immer noch so.
Mein Chef hat auch mal am Theater gesagt, er glaubt nicht ans Internet, das wird sich nicht durchsetzen. Das ist doch Wahnsinn, oder?
Ja, und hier sind wir.
Hier sind wir. Aber das klingt auch, als ob du als Individuum an der Charité durchaus interessant bist für deine Vorgesetzten und diese Stationsleitung, die du hattest, dir das ja empfohlen hat und dir das offensichtlich auch gleich gefallen hat. Also es wird wohl auch geguckt, was passt hier wirklich zu jedem und es gibt durchaus Möglichkeiten, sich zu verändern, Stationen zu wechseln, vielleicht auch aufzusteigen. Wie ist das hier so?
Auf jeden Fall. Also es wird wirklich jeder im Blick behalten. Es wird geschaut, was sind die Kompetenzen, wo kann man sich weiterentwickeln. Wir haben ein unglaubliches Angebot auch an Fortbildungen. Ich selber bin zum Beispiel auch Wundexperte. Auch so eine Weiterbildung.
Du kriegst bestimmt ganz oft Wunden gezeigt, ja, oder?
Richtig.
Von Freunden.
Das ist, ach so,
ich habe auch gerade überlegt, ob ich dir irgendwas zeigen kann.
Aber auf Station, alles wird aufgedeckt und heißt, Simon, kannst du mal drauf gucken?
Natürlich.
Und so kann jeder sein Feld entdecken. Und wie du sagst, man kann sich ja auch wirklich dann weiterentwickeln im Sinne von noch ein Studium aufbauen. Man kann irgendwie, wir haben Kolleginnen, die gestartet sind als Mitarbeitende im Bereich vom Service, also so Essenstätigkeiten, die dann aber auch Weiterbildung machen zu Pflegehelfertätigkeiten und noch die dreijährige Ausbildung drauf machen. Also wirklich, es ist kein Ende. Man kann wirklich sich in alle Ecken weiterentwickeln und wird immer unterstützt.
Das ist wirklich toll. Und ich dachte bisher, das gibt es nur im Schauspielstudium, dass so dieser einzelne Mensch so viel zählt. Weißt du, was ich meine? Also es gibt eigentlich keinen anderen Job, der mir einfällt, wo du nicht egal bist und wie so eine Nummer oder sowas, sondern wo so individuell auf dich geguckt wird. Das hängt bestimmt auch sicher damit zusammen an den anderen Menschen, die eben mit dir arbeiten und die diesen Blick eben so auf dich haben. Hast du da eine Art Mentor hier gehabt oder jemanden, der ganz speziell sozusagen dich unterstützt, oder sind das einfach alle, die so diese Haltung haben hier?
Ja, ich würde sagen, dass alle die Haltung haben, aber meine Mentorin, würde ich sagen, war meine Stationsleitung, die wirklich auf grandiose Weise uns alle im Blick hat und wirklich jedem irgendwie den Weg bereitet, den jedem die Chancen bietet. Und ja, im Krankenhaus ist es wirklich so, dass jeder ein kleines Zahnrad ist und gemeinsam kriegen wir das hin. Das ist wirklich von der Reinigungskraft bis zum Oberarzt oder Chefarzt, alle Bereiche, alle Untersuchungen, alle Pflegekräfte, alle sind wirklich unglaublich wichtig, dass wir den Patienten im Mittelpunkt haben und dass der bestmöglich versorgt ist.
Und hast du auch das Gefühl, dass wirklich alle Ärzte und Ärztinnen auch das im Blick haben, dass es dieses Hierarchiegefühl vielleicht gar nicht so richtig gibt, oder spielt das schon eine Rolle?
Na, da muss ich leider sagen, das spielt immer noch eine Rolle, aber wir bauen es langsam Schritt für Schritt ab, dass wir wirklich auf Augenhöhe uns begegnen können, dass wir auch, gerade wie ich vorhin erwähnt habe, auch diese Austauschpunkte haben, dass wir wirklich auch Punkte haben, wo wir miteinander sprechen können, auch die Ärztinnen und Ärzte sehen, wir haben auch Mitspracherecht, wir haben auch Kompetenz, wir können gemeinsam die Entscheidung treffen.
Ich verstehe das ja gut. Bei mir, bei Filmarbeiten ist es ja auch so, dass ich, sage ich mal, auf einer Position bin, um die sich alle bemühen müssen, und andere scheinen dann vielleicht nicht so wichtig, aber das ist, sind auch die Systeme, die so sind. Ne? Ich denke ganz oft auch, hört doch mal auf einfach damit. Also ich empfinde es gar nicht so, aber das System ist so aufgebaut und muss sich auch dringend ändern, dass da wirklich alle die gleiche Position haben. Also das ist toll, dass sich da auch sowas bei euch irgendwie zu bewegen scheint. Gibt wirklich sehr viele Parallelen. Du kamst ja an die Charité voll in der Corona-Zeit, ne? Kamst du sozusagen an. Wie hast du diese Zeit in Erinnerung? Wieso bist du nicht sofort rückwärts wieder rausgegangen?
Das ist eine gute Frage. Und eigentlich ist es noch so nah, aber es fühlt sich doch schon wieder so fern an. Ja, als ich hier im April 2020 ankam, hat die Stadt geschlafen. Das war irgendwie verrückt. So, man hat das eigene Kiez irgendwie zu Fuß erkundet. Man hat, die Stadt kam einem so klein vor.
Stimmt, es war auch so wenig Verkehr, ne?
Das war verrückt. Und aber auf
der anderen Seite. Ich wollte doch in eine Großstadt.
Richtig, aber auf der anderen Seite war es auch so, dass für mich natürlich sich der Alltag nicht verändert hat. Ich bin trotzdem zur Arbeit gegangen. Die Dienste waren die gleichen. Das war ich auch so ein bisschen verrückt im Freundeskreis, alle irgendwie die Bremse drin war und keiner irgendwas getan hat. Und ich bin trotzdem immer raus, habe den Weg zur Arbeit gehabt, was, glaube ich, auch für mich selber sehr, sehr gut war. Und es war unglaublich zu sehen, wie viel Dankbarkeit und Unterstützung in der Klinik auch war, wie viele Spenden wir bekommen haben, wie groß wirklich die Anteilnahme war und der Zuspruch. Es gab ja so viele Einschränkungen, auch wie zum Beispiel Besuchsverbot. Die Angehörigen haben da völlig mitgemacht, wo ich echt oft gedacht habe, oh Mensch, da wäre ich, glaube ich, ganz anders, da wäre ich auf die Barrikaden gegangen, aber wirklich so viel Toleranz da. Und ja, wir Mitarbeitenden waren immer bestmöglich geschützt. Es war immer auch ein Blick auf uns. Das war echt wirklich total spannend. Und was wirklich auch herausfordernd war, über den Winter 20 auf 21 habe ich dann auch auf der Intensivstation ausgeholfen. Das war auch wirklich eine sehr extreme Zeit, aber auch sehr, sehr spannend irgendwo. Das ist vielleicht das falsche Wort, aber es mir sehr, sehr viel gelehrt hat. Das war...
Was zum Beispiel?
Ja, das ist gute Frage. Da habe ich auch, wie fragil das Leben ist und wie fragil auch die Gesellschaft ist, wie man aufpassen muss, dass man das Gemeinsame nicht verliert. Und wir das aber zum Glück sehr, sehr schnell wiedergefunden haben und die Stadt heute wieder lebt und blüht wie eh und je.
Also würdest du sagen, dass diese Zeit für Pflegepersonal, wie sie dargestellt wurde, vielleicht gar nicht so schlimm war? Oder hast du es jetzt einfach im Nachhinein anders eingeordnet?
Das war eine sehr, sehr schwierige Zeit und es hat, glaube ich, auch gezeigt, wie schlecht die Berufsgruppe dasteht, beziehungsweise wie groß der Fachkräftemangel ist und hat vielen Kolleginnen und Kollegen auch gezeigt, dass sie vielleicht andere Wege gehen unter den Arbeitsbedingungen, die wir heute haben. Dass sie vielleicht sagen, ich kann keine 100% mehr arbeiten, ich kann vielleicht nicht mehr in der Klinik arbeiten, sondern gehe lieber in ein ambulantes Zentrum. Wir haben da echt leider einige Kollegen gesehen, die in andere Bereiche abgewandert sind. Und die würde ich sehr, sehr gerne auch wieder zurückholen und einfach zeigen, hey, mit unserem Projekt, mit dem Magnet-Projekt wollen wir die Arbeitsbedingungen verbessern und komm zurück. Und
hast du es schon mal versucht bei jemandem?
Versucht, ja. Bis jetzt noch nicht geglückt, aber ich versuche es weiter und denke, wir wollen es anders machen. Und der Pflegeberuf ist einfach ein grandioser Job. Und wir müssen jeden Einzelnen, der den Beruf gelernt hat, im Beruf halten. Und da gebe ich mein Bestes.
Bei uns auf der Schauspielschule ist es auch so, dass wir, sage ich mal, durch diese intensive Zeit, jetzt operieren wir nicht irgendwie am offenen Herzen, aber doch irgendwie am Herzen, wachsen wir auf eine ganz bestimmte Art und Weise auch so zusammen, dass ich teilweise Freundschaften eben jetzt über viele, sogar über ein Jahrzehnt jetzt schon habe mit Leuten, weil man einfach Dinge teilt, die man mit normalen Freunden, sage ich mal, nicht so teilt. Kannst du das nachvollziehen? Geht es dir auch so und sind da auch in dieser Zeit vielleicht intensive Freundschaften oder Begegnungen entstanden, die bis heute anhalten?
Ja, dieses intensive Miteinander haben wir natürlich auch. Wir sind ein 24-Stunden-Betrieb. Wir sind immer aufeinander. Es sind sehr, sehr viele Emotionen. Es sind Emotionen von Patientinnen. Es sind Emotionen unter Kollegen. Das muss man immer wieder auch jonglieren. Das ist immer wieder auch eine Herausforderung. Nicht jeder Tag ist gleich oder auch nicht jeder Kollege hat irgendwie einen guten Tag. Vielleicht geht es mal irgendjemand schlecht. Vielleicht hat jemand einen super Tag. Und da muss man immer wieder auch dann nachfühlen, wie kann man heute miteinander? Und natürlich ist es auch immer ein Gefüge von Kollegen, die gut miteinander können oder andere, die irgendwie so ein bisschen noch miteinander irgendwie aneinander kratzen, aber kriegen wir immer wieder gemeinsam hin und ja, enge Freundschaften sind entstanden. Das ist schon, weil man da gemeinsam immer füreinander da war.
Gibt es da auch eine Anlaufstelle, wo ihr hin könntet, wenn mal unter euch Probleme entstehen würden? Gibt es dafür eine Position oder wie klärt ihr die Dinge untereinander, falls es mal so Reibungen gibt?
Na, wir haben auf jeden Fall auch da wieder unsere Stationsleitung, die immer auch Ansprechperson ist. Wir versuchen aber natürlich auch sehr, sehr viel untereinander zu klären, einfach zu sagen, hey, wir setzen uns mal hin, sprechen drüber, weil ich glaube, auch da im Miteinander gibt es nichts, was man nicht irgendwie lösen kann. Und sonst gibt es natürlich auch in der Charité Projekte, wo man auch sich vielleicht irgendwie Mentorinnen irgendwie ins Team mit reinholt, dass die vielleicht mal bei einer Teamsitzung mit dabei sind, vielleicht da irgendwie mit draufschauen und gemeinsam das aufarbeiten. Aber ich denke, gerade jetzt bei mir im Team auf meiner Station ist es wirklich super. Wir halten zusammen und da gibt es keinen Fall, wo es irgendwie die Hütte brennt, sondern
wir wahrscheinlich hin. Erlebt ihr auch so viel intensive Sachen, sage ich mal, dass vielleicht kleine Dinge, über die man sich sonst streiten würde, wirklich gar nicht zur Geltung kommen können.
Richtig, da geht man einfach drüber, weil es muss weitergehen.
Und geht um Leben und Tod.
Richtig.
Und sag mal, du hast auch beschrieben, dass man sich manchmal gar nicht vorstellen kann, wie belastend das sein kann, Patienten zu betreuen. Was sind da so deine intensivsten Erfahrungen?
Ja, das muss ich, glaube ich, auch sagen, weil jetzt gerade auch in der Pandemiezeit da einfach Patienten und Patientinnen irgendwie, die noch laufend und sprechend zu uns gekommen sind und die wir über Wochen betreut haben, die immer schlechter wurden, man sie immer länger betreut hat, immer noch einen Versuch gemacht hat und man sich am Ende dann doch verabschieden musste von den Patientinnen und dann durch gerade den Besucherstopp war es dann halt so, dass wir die Person waren, die an der Seite standen, die Hand gehalten haben, die Angehörigen ersetzen mussten. Und das muss ich sagen, sind so einzelne Szenen, die mir echt in den Kopf eingebrannt sind, wo man schwer drüber hinwegkommt. Aber es dann trotzdem ein sehr, sehr gutes Gefühl ist, dass die Personen nicht alleine gehen müssen, sondern sie haben jemanden an ihrer Seite und da sind die Pflegenden immer da.
Hast du gewusst, dass du das kannst?
Nee, vorher? Und ich hatte auch ehrlich gesagt Angst. Ich weiß noch, die Nacht vor meinem ersten Frühdienst in der Ausbildung habe ich durchgeheult.
Ja, erstmal als trotzdem, Vorbereitung.
Richtig, und dann war alles raus und morgens um 6 ab zum Dienst und es war super.
Wahnsinn. Hat das dein Körper einfach von alleine gemacht?
Ja.
Ja.
Bin früher Aufsteher und brauche auch wenig Schlaf.
Ich meine das mit dem Wein.
Ach so, ja, irgendwie ist es aus mir rausgebrochen, weil ich auch...
Hast dich einmal leer gespült, dass du jetzt aufnehmen kannst sozusagen.
Weil auch ich vorher keine Erfahrung durch irgendwie FSJ oder so gemacht habe, wo ich wirklich länger auch mit Patientinnenkontakt war und nur so kurze Praktika mal so einen Einblick hatte und deswegen war schon eine Angst da, dass ich es vielleicht nicht schaffe. Aber man, auch die Patientinnen und Patienten darf man nicht unterschätzen, sind auch Menschen und die merken auch, wenn man verunsichert ist und nehmen einen auch mit und spüren nach. Auch wenn man Patientin mal sagt, hey, heute ist nicht mein Tag, dann sagen sie, gut, okay, nehme ich an und versuchen dann vielleicht sogar aufzumuntern. Also da echt total schön.
Also wäre dein Rat, ich wollte dich nämlich fragen, hast du oft das Gefühl, dich verstellen zu müssen, aber du klingst eher so, als ob du einfach offen damit umgehst, wie es auch dir gerade geht. Und diese Ehrlichkeit verschafft ja, würde ich sagen, viel mehr Vertrauen, als wenn man sich jetzt irgendwie verstellt und so tut, als wäre heute alles in Ordnung.
Richtig. Und weil ich erwarte ja von den Patientinnen und Patienten, dass sie mir alles anvertrauen, dass sie sich komplett öffnen, dass sie sich mit all ihre Privatsphäre abgeben, wenn sie bei mir sind. Und so sehe ich es eigentlich, dass ich auch ein Stück weit ihnen ehrlich gegenüber bin und ihnen vielleicht auch sage, ich muss nicht das Privateste erzählen, aber vielleicht, was ich am Wochenende plane, das kann ja auch der Türöffner für irgendein Gespräch sein oder irgendwas, was der Patient noch loswerden will. Und das ist total schön, da dann einfach mit so Kleinigkeiten die Patienten aus der Reserve zu locken, weil sie beschäftigen sich sonst den ganzen Tag mit ihrer Erkrankung oder Diagnose, mit der sie da sind. Und so haben sie einen kurzen Lichtmoment und können vielleicht was Persönliches loswerden oder mit einem was austauschen. Ja.
Und gibt es auch etwas, was, sage ich mal, in diesem Moment des Todes, wenn man jemanden begleitet, ich denke, dass viele davor Angst haben und auch viele davor abgeschreckt sind, vielleicht ins Krankenhaus zu gehen, was daran auch etwas Friedliches oder Gutes sein kann, was man gemeinsam erlebt? Oder ist das nur erschreckend und beängstigend?
Es kommt natürlich darauf an, was für eine Situation des Todes es ist. Mhm. Ist es plötzlich, ist es erwartet? Das ist, finde ich, auch nochmal ein ganz großer Unterschied. Aber auch da muss man sagen, wir sind ein Team, wir sind nicht alleine da. Man steht nicht alleine im Zimmer und begleitet den Patienten, sondern wir treten immer als Team auf. Man kann immer auch sagen, hey, ich muss mich da jetzt, glaube ich, zurückziehen oder andere Personen vielleicht mit ranziehen, dass man gemeinsam bei dem Patienten ist. Und darauf kommt es, glaube ich, an. Und dann kann das auch stark sein. Natürlich bei uns im herzchirurgischen Bereich kann es auch mal zu einer Reanimation kommen. Und auch da ist ganz wichtig, nachher auch drüber zu sprechen und zu sagen, hey, ist für alle das jetzt so in Ordnung? Gibt es noch irgendeinen Punkt? Und das, so eine Nachbesprechung gibt es auch auf jeden Fall, wo dann auch die Ärzte und Ärztinnen dabei sind und das tut, glaube ich, vielen gut.
Es ist ja in Deutschland auch tatsächlich leider immer noch ein Thema, was so ausgeklammert wird. Ich denke immer, wenn wir alle anders damit umgehen und drüber sprechen würden, würde sich das auch ändern. Für mich, wenn ich in diesem Moment kam, jemanden vielleicht darin zu begleiten oder das mitzuerleben, habe ich immer gedacht, ach Mensch, völlig unerwartet, was wir dann doch alle für eine Tragfähigkeit haben und dass wir irgendwie als Menschen konstituiert sind, das auszuhalten und zu erleben. Und für mich war es eigentlich immer ein relativ schöner Moment sogar am Ende, obwohl ich jedes Mal wieder davor Angst habe, dass es passieren könnte.
Auf jeden Fall, weil es ja auch für die betroffenen Personen einfach dann auch ein Loslassen sein kann. Wenn es ein schöner Moment ist und umgeben von Angehörigen oder man sich wohlfühlt in der Situation, ist es ein Loslassen. Und ja, es ist Teil des Lebens. Wenn man leben möchte, gehört der Tod dazu. Und ja, das ist auch ein Punkt, den ich in meinem Freundeskreis immer wieder anspreche, zu sagen, Leute, das ist Teil des Ganzen und wir müssen uns damit auseinandersetzen. Wir müssen uns auch vielleicht mit einer Patientenverfügung auseinandersetzen. Wir müssen uns auseinandersetzen mit Organspende, also Themen, die total wichtig sind. Und Schritt für Schritt sind die Freunde auch offen.
Jetzt ist ja dein Beruf einer, der sehr viel gibt und andere nährt und pflegt und hilft. Was tust du denn? Wo holst du dir das irgendwie zurück? Also wer pflegt dich? Oder wie pflegst du dich sozusagen, um das irgendwie wieder reinzukriegen, was du rausgibst?
Ich würde auf jeden Fall sagen, dass die Anerkennung der Gesellschaft sehr, sehr viel gibt. Also wirklich alle Leute total begeistert sind, wenn man den Beruf ausübt. Und was man so oft hört, ist mit dem, das könnte ich nicht, ist eher so ein wirklich eine Anerkennung und auch ein Stolz, den ich trage und auch natürlich ein Stolz, an der Charité arbeiten zu können. Was mache ich für mich selber? Das ist definitiv der Sport. Mhm. Ich nicht genug Bewegung bekomme. Ich täglich zum Sport renne und das immer irgendwie in den Alltag eingebaut bekomme. Und wer pflegt mich ansonsten? Ich würde mal sagen, mein Freund, der mich täglich bekocht und ich meine Wünsche äußern kann.
Toll. Hast du einen Lieblingsort in Berlin?
Ein Lieblingsort? Vielleicht der Teufelsberg, wenn die Stadt unter einem liegt und da zwischen diesen alten Planen, die im Wind flattern und mit den Graffitis und davor noch eine Runde baden unten im See.
Toll. Das kann ich gut verstehen, auch mit diesem über alles drüber gucken. Ich war jetzt in Kapstadt da auf dem, wie heißt der denn?
Tafelberg.
Genau, auf dem Tafelberg. Und dachte auch, was für ein Wahnsinn, in so einer Stadt, wo so viel abgeht, mal so drüber zu stehen und es ist einfach Ruhe da unten sozusagen. Das ist wahnsinnig friedlich.
Doch, ja. Toll. Finde ich richtig spannend.
Simon, du ziehst jetzt noch eine Karte mit mir. Da steht eine sehr persönliche Frage drauf und ich werde auch eine ziehen und wir beantworten uns die gegenseitig zum Schluss.
Zieh eine Karte.
Was hast du?
Was kannst du für mehr Freude in deinem Leben tun?
Und ich habe für dich müde und erschöpft. Was kannst du tun? Wer will anfangen?
Ich kann gern anfangen. Ich würde zum Sport gehen. Ist für mich, glaube ich, egal ob ich müde und erschöpft bin, ich da beim Sport, glaube ich, die Energie rausziehe. Und wenn ich dann noch nach Hause komme und bekocht werde, ich glaube, das wäre mein Lösungspaket.
Herrlich. Ich kann für mehr Freude tun. Ich habe irgendwann mal, als ich sehr wenig Freude bei einem Dreh hatte, angefangen, so Dankbarkeitslisten zu schreiben, das klingt immer so, ne, irgendwie auch so in, macht man jetzt so, aber ich dachte dann, ja, mal ausprobieren. Einfach drei kleine Dinge aufgeschrieben, die ich morgens aufgeschrieben, die ich gestern toll fand und für die ich dankbar bin. Und das ist manchmal was ganz, ganz Kleines. Und dann habe ich mich sozusagen in so einer Spirale, die eigentlich nach unten wollte, wieder nach oben gespult, so langsam, obwohl diese Erfahrung da so doof war jeden Tag. Und das hat mir Freude gebracht.
Na, sehr gut. Und dann hat der Trend wohl funktioniert. Ja, weil ich finde, wir feiern uns viel zu wenig. Man sollte sich mehr für kleine Dinge feiern. Und,
Richtig. Ich feiere dich zum Beispiel für deinen tollen Pullover, der mit den lila Pullover mit weißen Wolken drauf. Der macht mich sehr glücklich heute. Herrlich. Ich danke dir, dass du bei uns warst.
Vielen Dank.
Das war es mit dieser Folge von Jeder zählt, der Karriere-Podcast der Charité. Wenn ihr euch für die Arbeit in der Charité interessiert, dann schaut auf karriere.charité.de oder klickt auf den Link in den Shownotes. Auf unserer Karriere-Website findet ihr spannende Informationen zu weiteren Berufsgruppen und unsere aktuellen Stellenangebote. Folgt diesem Podcast, lasst ein Like oder Kommentar da, wenn eure Podcast-Plattform des Vertrauens das zulässt. Vielen Dank fürs Einschalten und bis zum nächsten Mal. Jeder zählt. Der Karriere-Podcast der Charité ist eine Produktion von Makiko. Musik Martin Gerz. Produktion und Schnitt Julius Bertram. Redaktion und Umsetzung Clemens Hörold. Moderation Nina Gummich.